klar denken, mental stark sein, Neues wagen.
Wir machen positive Psychologie hörbar, fundiert, ehrlich und inspirierend.
Willkommen bei Positive Perspektiven. Wann hast du das letzte Mal wirklich offen deine Meinung gesagt, ohne Angst vor Bewertung, ohne dich zurückzuhalten?
Genau darum geht es heute. Willkommen zu einer neuen Folge von Positive Perspektiven. Heute sprechen wir über psychologische Sicherheit.
Ein Thema, das darüber entscheidet, ob Menschen sich zeigen, wachsen und ehrlich zusammenarbeiten können. Hallo Melanie!
Hallo Marjana! Wie schön, dich zu sehen!
Schön, dich zu sehen, meine Liebe.
Und ich finde, das Thema heute ist ein sehr spannendes, interessantes, was, glaube ich, gerade sehr viele Menschen auch beschäftigt. Was denkst du?
Ja, ich denke auch so, dass das ein Thema ist, die vielleicht sehr viele Leute total unterbewerten und gar nicht so wahrnehmen wollen. Jedoch ist das ein sehr wichtiges Thema. Und ich bin sehr happy, heute mit dir darüber sprechen zu dürfen und zu können.
Genau. Das geht mir genauso.
Ja, und weißt du, Melanie, ich habe mir überlegt bei der Vorbereitung für diese Folge und ich möchte dir gerade eine Frage zu stellen. Was denkst du, wann fängt psychologische Sicherheit an?
Ich denke, psychologische Sicherheit fängt tatsächlich schon bei uns selbst an. Also wie wir selbst uns jetzt im Moment gerade heute wahrnehmen, vielleicht auch wie wir heute Morgen aufgestanden sind und damit uns selbst irgendwie, zurechtgekommen sind. Und wenn wir dann aus uns selbst mal noch herausblicken, dann fängt für mich psychologische Sicherheit schon in so ganz kleinen Alltagssituationen an, also so in Blicken, in Reaktionen, die oftmals auch nonverbal sind, indem vielleicht jemand, während ich etwas sage, die Augen verdreht beispielsweise. Damit ist für mich psychologische Sicherheit schon gefährdet.
Dann verstehe ich das richtig, dass psychologische Sicherheit für uns mit unserem Umfeld zu tun hat, oder? Reaktion von unserem Umfeld auf unsere Benehmen, auf unsere Reaktionen.
Ja, und auch darauf, ob wir überhaupt noch bereit sind, uns offen zu zeigen. Also wenn ich mich irgendwo nicht sicher fühle, dann bin ich unter Umständen auch so ganz und gar nicht ich selbst, sondern dann nehme ich vielleicht eine Rolle an, die mir Schutz gibt, die aber sehr viel von meiner Persönlichkeit verbirgt gleichzeitig.
Ah, sehr spannend. Das bedeutet, in diesem Zusammenhang, wie du das jetzt beschreibst, da nimmst du dich zurück und bist du im Endeffekt in eine Rolle, die nicht deine volle Persönlichkeit widerspiegelt. Nur hast du dich in dem Moment angepasst zu deiner Umgebung. Ja, und jetzt ist die Frage, warum machen Menschen sowas? Warum passen wir uns so an zu dieser Umgebung? Haben wir dann Angst? Kommt das aus Bequemlichkeit oder zum Beispiel Ratlosigkeit? Weil wir wissen, sogar wenn wir irgendwie reagieren, was unsere Persönlichkeit angeht, wird das sowieso nicht wahrgenommen.
Ich glaube, das lässt sich am besten erklären mit der Evolution. Also wir reisen mal ganz weit zurück in Zeiten, als es noch Säbelzahntiger und solcher Leittierchen gab. Und als wir noch auch, existieren zu können, uns ja sehr archaischen Reaktionen bedienen mussten, die entweder Flucht, Kampf oder Einfrieren waren, also Einfrieren im Sinne von Todstellen. Wenn wir keine psychologische Sicherheit finden in unserem Arbeitsumfeld zum Beispiel oder auch im Umfeld übrigens unserer Familie, also psychologische Sicherheit braucht es nicht nur beim Arbeiten, sondern grundsätzlich für uns Menschen, dann reagieren wir mit diesen ganz archaischen Mustern, die uns halt eben schon durch die Evolution mitgegeben sind. Und dann werden wir entweder kampfwillig und bärbeißig oder frech oder unangemessen möglicherweise in unserer Reaktion. Oder wir flüchten, und Flucht ist für mich in dem Fall eben auch in eine Rolle zu flüchten, in der ich mich dann wiederum für mich sicher fühle und nicht mich in meiner Persönlichkeit zeigen muss. Oder wir stellen uns halt eben tot. Das heißt, ich beteilige mich vielleicht auch einfach überhaupt gar nicht mehr an einem Gespräch, weil ich mir nicht sicher bin, wie die Person reagiert. Und das ist so für mich die einfachste Erklärung, wieso wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Mhm. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ja, es ist auch ähnlich so, wie du sagst. Und gerade habe ich mir auch noch zusätzliche Gedanken irgendwie produziert, dass diese psychologische Sicherheit sehr anstrengend sein kann, wenn wir sie eben nicht haben. Also psychologische Sicherheit ist nicht anstrengend, nur eher, wenn sie fällt, das kann sehr anstrengend für uns zu sein. Und vor allem denke ich auch in dieser Situation, wenn wir in einem Umfeld sind, wo wir gerade reinkommen, es ist auch schwierig, sofort zu erkennen, dass da psychologische Sicherheit überhaupt einen Platz hat oder nicht. Was denkst du, wie können wir erkennen, dass dieses Umfeld für uns jetzt psychologisch sicher oder psychologische Sicherheit herstellt?
Für mich fängt es schon bei so Kleinigkeiten an, wie in was für einen Raum komme ich denn da? Mhm. Also ist der Raum einladend oder ist schon der Raum irgendwie so der letzte Raum, der noch übrig war, wo es vielleicht auch gar kein natürliches Licht gibt, sondern nur künstliches Licht und wo ich schon in dem Raum selbst mich nicht wohlfühle. Da fängt es für mich schon an. Ne? Da habe ich schon großen Einfluss darauf, wenn der Raum mich willkommen heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr viel größer, dass ich mich darin sicher fühle. Und das Gleiche gilt natürlich meiner Meinung nach für die Menschen in diesem Raum. Also ne, werde ich in dem Raum begrüßt von denen, die da sind und wahrgenommen und auch herzlich willkommen geheißen? Oder treffe ich da in diesem Raum auf lauter Menschen, die mit sich oder mit irgendwas anderem beschäftigt sind, aber definitiv nicht mit mir?
Also neben diesem Aspekt, dass das so als Umgebung von Ausstattung, Lichtverhältnis und überhaupt so Gemütlichkeit verbunden ist, abgesehen davon geht es wirklich hier drum, ob die Leute uns dann überhaupt sehen oder vielleicht auch respektieren, oder? Weil wenn wir als neue Person in einen Raum kommen, wo wir keinen kennen, da bleiben wir einfach an die Tür stehen, weil keiner irgendwas sagt, keiner gibt uns irgendwie Acht oder überhaupt will uns willkommen heißen, dann ist eben so eine Unsicherheit sofort da, ne? Und ich finde, das hat sehr viel auch mit Respekt zu tun, mit, ja, also da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, in so einen Raum reinzukommen und eben ohne diese Impulse von außen irgendwie positiv zu erfahren, dass wir in dieser Situation in Stellung reinflutschen, ganz schnell, was du vorher schon erzählt hast, in diese Freeze, Fight oder Flight Modus, ne? Reinrutschen.
Mhm. Ja, also ich würde es total spannend finden, wenn wir es mal so ein bisschen praktisch erlebbar machen. Also wie verhältst du dich denn, wenn du in so einen Raum reinkommst, in dem alle mit irgendetwas anderem beschäftigt sind, außer mit dir? Und wir nehmen jetzt mal an, es ist ein Seminar, das du besuchst.
Mhm. Boah, das wird schwierig sein, liebe Melanie, weil du weißt ganz genau, dass ich ähnlich wie du die Seminare aussuche, wo so eine Situation fast unmöglich ist, weil schon diese Umgebung, wo wir uns befinden oder bewegen, psychologisch sicher ist. Also das ist jetzt totale spekulative Situation. Ich gehe da rein, keiner merkt mich, keine gibt mir irgendwie Gefühl, dass ich da gerne gesehen bin oder so. Ja, es geht mir auf jeden Fall nicht gut in dieser Situation, wenn ich mir das so vorstelle. Ich suche mir wahrscheinlich ein Stuhl oder ein Tisch oder Stuhl mit Tisch, wo ich mich hinsetzen kann. Ich bereite mich einfach für die Situation vor und vorher wahrscheinlich werfe ich Hallo zusammen oder sowas in diese Richtung. Aber einladend ist es auch nicht von meiner Seite da. Ich weiß es nicht, wie ist das bei dir? Wie kannst du dir so eine Situation vorstellen? Oder hast du das schon erlebt?
Ja, ich habe das tatsächlich auch schon erlebt und ich finde es gerade ganz spannend. Deswegen habe ich dir gerade so ganz fasziniert zugehört. Weil das, glaube ich, sehr gut auch darstellt oder beschreibt, was ich vorhin meinte mit, es fängt schon auch bei uns an mit der psychologischen Sicherheit, weil ich so etwas schon mal selbst erlebt habe, so eine Situation und weiß, wie unangenehm sie für mich war, habe ich zum Beispiel inzwischen eine Strategie für mich entwickelt, mit so einer Situation umzugehen und ich suche mir dann eine Person in diesem Raum, die mir spontan sympathisch ist und gehe auf die einfach zu und fange mit der an zu sprechen und sage, oh. Mensch, hallo, ich bin Melanie, ich bin hier, weil bla 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 ne? Und erzähle so ein bisschen die Gründe, wieso ich zum Beispiel dieses Seminar besuche und frage dann diese Person, und wie ist das bei dir, um eben mit dieser Person in den Kontakt zu kommen, selbst wenn ich Seminarteilnehmerin bin. Also wir reden ja hier über, ich gehe zu einem Seminar, nicht ich bin da diejenige, die es leitet. Habe aber das eben als Strategie für mich entwickelt, weil ich so eine Situation schon erlebt habe und weil ich die fast unerträglich für mich fand, weil ich am liebsten nach Hause gegangen wäre. Weil ich gedacht habe, wenn doch ich hier irgendwie zwar im Raum bin, aber es überhaupt gar keine Relevanz hat, warum bin ich dann eigentlich hier? Da kann ich ja auch genauso gut wieder gehen. Und es hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf das ganze Seminargeschehen. Also selbst als dann offiziell begrüßt wurde und als offiziell dann versucht wurde, eine einladende, warme und auch sichere Atmosphäre zu schaffen, hatte ich ja schon längst eigentlich mich innerlich verabschiedet.
Dankeschön für diese Gedanke, dass ich mir auch vielleicht so eine Strategie im Fall der Fälle überlege, wenn das tatsächlich ja passieren soll, auch bei mir. Weil ich denke, wenn wir uns darauf gut vorbereiten und so wie du sagst, du hast deine Strategie entwickelt und dann gehst du auf die Leute zu. Jemand in dieser Gruppe, keine Ahnung, zwischen 10 und 20 Leute muss doch sympathisch sein, oder? Und dann einfach diese Person begrüßen und sich irgendwie austauschen oder versuchen auszutauschen. Ich glaube, das gibt auch schon so Selbstsicherheit, ne? Und nicht diese Rückzug, was ich eher vermuten konnte, was in so einer Situation eventuell für mich in Frage kommen würde.
Also tatsächlich kann ich das jedem empfehlen, sich so eine Strategie zu überlegen, um dann die psychologische Sicherheit zumindest in sich selbst zu finden. Das ist natürlich nicht die Idee, ne? Also es ist natürlich nicht die Idee zu sagen, finde die psychologische Sicherheit in dir und dann wird schon alles gut werden. Sondern die Idee ist natürlich, dass wir einander auch psychologisch sichere Räume anbieten. Ne? Zum Beispiel in ein Gespräch, so wie wir beide es miteinander führen, ist es ja auch bei uns beiden, die wir sehr viel miteinander sprechen, gar nicht selbstverständlich, sondern auch wir brauchen ja jedes Mal erneut diesen Raum und diese Sicherheit zu wissen, ich kann hier jetzt sagen, was ich für richtig halte. Und du sitzt mir nicht gegenüber und verdrehst die ganze Zeit die Augen oder machst so genervte Geräusche, sondern ich weiß, ja, ich kann mich darauf verlassen, dass selbst wenn ich komische Sachen sage, du vielleicht kurz mal erschrocken guckst und sagst, hast du das jetzt wirklich ernst gemeint? Aber grundsätzlich nicht mich als Person in Frage stellst.
Definitiv nicht. Also genau so ist das. Auch unter uns und ich stelle mir auch so eine ideale Umfeld, Arbeitsumfeld, Familienumfeld, ich weiß es nicht, schon sogar in der Schule Umgang mit Kindern und die Kinder schon frühzeitig vorbereiten, wie wichtig das ist, ne? deswegen die Frage auch, wann genau fängt diese psychologische Sicherheit an, in welchem Lebensabschnitt sollte das tatsächlich starten? Und ich finde, umso früher die Kinder damit in Berührung kommen und auch vielleicht nicht unter diese psychologische Sicherheit, unter diesem Begriff, aber grundsätzlich über Respekt, über Akzeptanz, über füreinander da zu sein und auch, dass jeder eigene Meinung haben soll, da können wir eben von ganz jungen Jahren schon da reinwachsen, sodass wir dann in der Schule, in der Arbeit und auch vielleicht globale zu gucken, auf ganze Land einfach diese psychologische Sicherheit auch zur Verfügung stellen. Und ja, das ist auch so eine Gedanke, Melanie. Schau mal jetzt Deutschland an. Würdest du sagen, psychologische Sicherheit, es ist eher Fehlwort, oder?
Also, ich habe da meine ganz persönliche Empfindung zu. Und die ist, dass ich für mich ganz persönlich auch spüre, wie sehr ich Gefahr laufe, momentan in meinen eigenen Blasen bewusst zu bleiben, in denen ich eben diese psychologische Sicherheit finde, um mich eben nicht damit auseinandersetzen zu müssen, dass sie eigentlich gesamtgesellschaftlich gesehen gerade nicht mehr vorhanden ist. Ja. Dass selbst es dir ja passieren kann, dass du an der Kasse stehst und einfach nur irgendeine Bemerkung machst und irgendjemand anderes sofort diese Bemerkung beurteilt und nicht nur die Bemerkung an sich beurteilt, sondern auch sofort dich als Person beurteilt. Und da merke ich an mir selbst, wie sehr ich auch da inzwischen dazu neige, fast schon eine Vermeidungsstrategie zu haben, indem ich zum Beispiel hauptsächlich mit Menschen zu tun habe, die eben ja sich beispielsweise mit positiver Psychologie beschäftigen und entsprechend ein Mindset haben, das auch dazu führt und darauf einzahlt, psychologisch sichere Räume zu kreieren. Und das finde ich für mich ganz persönlich ja bedenklich, weil das führt ja auch wieder zu einer zu einem Auseinanderklüften von Menschen und nicht zu einem Zusammenführen von Menschen. Wie geht dir das aktuell?
Ja, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich gelernt habe, bewusst mir Leute auszusuchen, mit denen ich auch zu tun haben möchte. Und es geht nicht nur um Freundschaften, die mir sowieso sehr wichtig sind, dass wir uns dann, so wie auch hier in unserer Konstellation, liebe Melanie, dass wir uns zu schätzen haben und auch mit unserer Meinung klarkommen, egal was das für Meinung wäre auf einmal. Also, aber darüber hinaus, dass ich auch mit Klienten oder mit Auftraggeber arbeite, die das auch so sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit jemandem arbeite, der das nicht in sich hat. Das wäre für mich ein Desaster. Das werde ich wahrscheinlich nach der ersten Stunde, wo ich das erkennen würde, total sofort absagen. Weil ich sehe mich da auch nicht in der Position, dass ich jemanden da erziehen muss, um das zu verstehen, was psychologische Sicherheit ist. Fühlst du dich dafür zuständig, jemanden diese Mindset zu implementieren?
Also die ehrliche Antwort ist, zuständig fühle ich mich durchaus, weil ich natürlich, aber aus dem Bestreben heraus, dass ich hoffe, dass wir alle dazu in der Lage sind eines Tages. Die Wahrheit ist, und das hast du ja jetzt gerade schon total schön gesagt, wenn das aus mir heraus nicht kommt, also wenn ich das nicht in meinem persönlichen Mindset entwickle und etabliere, dann kann ja 100-mal von außen einer der Meinung sein, dass ich das haben sollte. Ich werde es ja deswegen trotzdem nicht anfangen, plötzlich zu verinnerlichen. Und deswegen fühle ich mich natürlich innerlich immer wieder zuständig und denke, ach, wenn doch nur und wenn doch nur die Menschen miteinander und ne, wenn wir bessere psychologische Sicherheit auch füreinander schaffen würden. Aber die Wahrheit ist natürlich, nein, ich bin dafür nicht zuständig. Dafür ist jeder selbst zuständig, das im Rahmen von Persönlichkeitsentwicklung in sich zu etablieren, dass er nicht nur sein Bedürfnis nach psychologischer Sicherheit hat, sondern dass er auch psychologische Sicherheit gibt.
Ja, ja genau, dieser Respekt geben und nehmen, gleichzeitig Win-Win für beide Seiten. Und was denkst du, wenn du ein Team vor dir hast, der so perfekt ist, wo du denkst, boah, das ist eine Harmonie pur. Denkst du, ist dieses Bild nach außen schon gleich dieser Gedanke, wow, die müssen psychologisch Sicherheit besitzen oder pflegen? Wie ist das bei dir? Was denkst du, wenn du sowas siehst?
Also ein Team mit Harmonie pur ist bei mir immer verdächtig, dass bei denen genau die psychologische Sicherheit fehlt.
Mhm.
Weil diese Harmonie kann ja auch genau dieses Einnehmen von einer Rolle sein, die vermeintlich psychologische Sicherheit schafft, in Wirklichkeit es aber nicht ist. Was für mich psychologische Sicherheit in einem Team signalisiert, ist, wenn die sich tatsächlich gegenseitig ihre Meinung mitteilen und das vielleicht auch mal sehr konträre Meinungen sind und dennoch die Menschen untereinander einen sehr großen Respekt als Mensch voreinander haben und es dann schaffen, in so einem Moment beispielsweise einfach nur zu sagen, ich teile deine Meinung zwar nicht und habe da eine andere und trotzdem bist du mir ein wertvoller Kollege. Und das sagen die natürlich nicht genau in diesen Worten, sondern das sagen die in der Art, wie sie miteinander dann in solchen Meinungsverschiedenheiten umgehen. Und meine Erfahrung ist im Umgang mit Teams, dass insbesondere da, wo offen gesprochen wird, wo vielleicht auch mal Tacheles gesprochen wird, eine hohe psychologische Sicherheit auch herrscht, weil sonst würden die so gar nicht miteinander sprechen.
Mhm.
Wie ist so deine Erfahrung mit diesem Thema?
Ja, diese Harmonie nach außen, da kann man sich ganz leicht verführen lassen, ne? Mit dieser Gedanke, wow, so perfekt. Aber wie man so sagt, die richtige Drama passiert immer in vier Wänden. Wenn keine zuschaut, wenn Alltag ist, wenn die Leute einfach da sitzen und gar nicht sprechen, miteinander sprechen zum Beispiel, weil sie zum einen keinen Bock darauf haben, keinen Einfluss mehr, um irgendwas zu verändern, weil das zum Beispiel von der Führung auch nicht gefordert ist, nur eher ignoriert wird. Dieser Ruf nach oder diese Sehnsucht nach psychologischer Sicherheit und gleichzeitig auch Fehlerkultur überhaupt nicht funktioniert, wo die Leute wirklich wahrscheinlich auch aus Bequemlichkeit keinen Bock haben, irgendwas zu sagen, weil die wissen, das verändert sowieso nichts. Und ja, also so harmonische Teams ist immer, finde ich, spannender unter die Lupe zu nehmen, um da reinzugucken, ja, okay, kann das sein? Und wenn das tatsächlich so ist, dass die harmonisch sind und psychologische Sicherheit auch im Mindset haben und vor allem im Leben haben, im Alltag haben, dann wirklich Chapeau, Hut ab und weiter so.
Mhm. Woran genau, wenn jetzt uns jemand zuhört, der mit psychologischer Sicherheit noch nicht so viel zu tun hatte, woran genau merke ich denn psychologische Sicherheit in einem Team zum Beispiel?
Ich denke, wichtiger Punkt ist, dass jede eigene Sichtweise aussprechen darf, ohne dafür irgendwie beurteilen zu werden, also oder irgendwie abgewertet oder abgestempelt zu werden, dass jeder diesen Raum bekommt und ich meine jetzt nicht Raum als Raum, nur wirklich diese Space dazu, zu sagen, was ich denke, auch Kritik zu äußern, aber unter diesem Aspekt, dass das auch alles auf diese respektvolle Art und Weise ist. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt jemanden, keine Ahnung, zu Sau mache, einfach so und ich passe gar nicht auf meine Worte auf, um jemanden beleidigen, wo das muss wirklich Niveau haben und diese Menschlichkeit auch vor allem. Und ich denke, das ist schon ein großer Step, wenn wir darauf achten und darauf weitere Steps aufbauen, dass wir das ins Leben Schritt nach dem Schritt ja zu uns nehmen und in unseren Alltag auch pflegen. Was denkst du, was wären dann deine Schritte oder deine Vorstellungen von psychologischer Sicherheit sicherzustellen?
Alles, was du gesagt hast. Und dann auch noch die ja, Sicherheit, die ich nicht nur spüre, sondern die ich auch wirklich im Alltag erlebe, dass wenn ich mal wirklich hart daneben liege, also wenn ich einen Fehler zum Beispiel mache, dass ich dennoch weiterhin als Mensch respektiert werde. Und dass wir natürlich über diesen Fehler sprechen müssen, damit er nicht nochmal passiert, also entweder mir oder auch anderen. Und dennoch ich aber auch aufgefangen werde und gehalten werde im Sinne von, dass jemand sagt, das ist ein saublöder Fehler, der da passiert ist. Und zugleich gibt es keinen Zweifel daran, dass du als Mensch ein wertvoller Teil unseres Teams bist. Weil ich glaube, das ist einer der Knackpunkte sogar, wo in unseren aktuell gelebten Teamkulturen psychologische Sicherheit recht schnell vor die Hunde geht. In dem Moment, in dem jemand einen Fehler macht und alle mit dem Finger auf diese Person zeigen und sagen, sie war's, sie war's, sie war's, sie war's oder er war's, und die Person aber überhaupt nicht mehr ja, das Gefühl hat, dazu zu gehören, geschweige denn jemals wieder dazugehören zu können.
Und was denkst du, Melanie, was können Führungskräfte machen, um diese psychologische Sicherheit in ihrem Teams zu steigern?
Ich finde, ein erster Schritt ist tatsächlich auch mal voneinander abzukoppeln, dieses, kann ich diese Person leiden oder nicht? Also mag ich diese Person, ist die mir sympathisch? Von dem Bewusstsein darüber, dass wenn wir hier in diesem Team miteinander arbeiten, wir einen gemeinsamen Auftrag haben.
Mhm.
Und dieser gemeinsame Auftrag macht es nötig, dass wir gemeinsam an diesem Auftrag arbeiten werden. Unabhängig davon, ob wir uns sympathisch finden, ob wir gerne Kaffee miteinander trinken wollen oder ob wir froh sind, dass wenn nach Feierabend unsere Wege sich trennen. Und wenn ich das als Führungskraft schon mal schaffe, voneinander zu trennen und eben nicht nach dem immer so schön benannten Nasenprinzip entscheide, entsteht auch eine viel höhere Gerechtigkeit innerhalb des Teams und ein viel höherer Respekt füreinander und dadurch natürlich automatisch schon eine größere psychologische Sicherheit, weil die Menschen dann das Gefühl haben, ja, ich gehöre zu diesem Team dazu, unabhängig davon, ob ich Everybody's Darling bin oder nicht. Und ein weiterer Aspekt ist, ja, Bewusstsein darüber zu schaffen, wer hat hier in unserem Team denn eigentlich welche Kompetenz? Also wer hat hier eigentlich konkret welche Aufgabe und damit auch welche Kompetenz und welche Entscheidungsbefugnis? Und das Dritte für mich ist, dass ich meinem Team zutraue, ebenso eigenständige Entscheidungen zu treffen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Also, dass ich eine größtmögliche Autonomie ermögliche, auch den einzelnen Teammitgliedern. Das sind für mich so die drei Dinge, die eine Führungskraft tun kann, um am Ende dann als Ergebnis psychologische Sicherheit zu schaffen.
Wow, das ist jetzt so schön zusammengefasst. Und ich finde, diese Autonomie, was du am Ende gesagt hast, das hat auch so viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen im Team und an die Menschen, die da zusammenarbeiten, das ist für mich, glaube ich, auch diese wichtigste was zu Führungskraft tatsächlich in diesem Zusammenhang auch so eine große Rolle spielt. Und gleichzeitig auch finde ich, dass Führungskräfte müssten so eine psychologische Sicherheit auch von sich alleine leben und sich auch offen mit Mitgliedern vom Team unterhalten, auch darüber, was Führungskraft selbst für Fälle gegangen ist oder was überhaupt, also tatsächlich als Vorbild stehen, um das zu zeigen, wie es geht. Genau, und ich denke, das kann man tatsächlich lernen. Da muss man nicht eigene Persönlichkeit total irgendwo verstecken. Ich denke, das kann man einfach weiterentwickeln in sich, diese als Kompetenz quasi, bis zu dieser psychologischen Sicherheit als Kompetenz auch als Führungskraft zu entwickeln.
Ja. Wenn ich das will,
ja, genau.
dann kann ich das auf jeden Fall lernen, auch in kleinen Schritten. Also ne, ich muss jetzt auch nicht sofort von heute auf morgen alles umschmeißen und sagen, ja, ich schaffe jetzt hier, also bis gestern war ich noch die cholerischste Chefin ever, die jeden Tag alle irgendwie einmal zusammengestaucht hat und ab morgen haben wir hier psychologisch sichere Räume, glaubt nämlich keiner, also ganz kleiner Teaser, ja, es wird keiner glauben, wenn du so agierst. Wenn du allerdings sagst, okay, ich habe da was verstanden, zum Beispiel heute durch unsere Podcast-Folge, und ich möchte daran was ändern, dann wäre jetzt bei dem Beispiel mit der cholerischen Chefin die erste Idee, morgen mal hinzugehen und in einer Teambesprechung zu sagen, Leute, ich habe da was verstanden und ich habe vor, daran was zu ändern und ich werde das aber nicht alleine schaffen, weil ich weiß, dass dieses Verhalten, was ich bisher an den Tag lege, ist nicht gut, das ist auch nicht dem Team dienlich. Und zugleich kann ich es aber alleine vielleicht gar nicht verändern, weil es mir auch nicht immer bewusst ist. Deswegen macht mich doch gerne darauf aufmerksam, wenn ich mich mal wieder so verhalte. Und ich muss aber dann natürlich zeitgleich verinnerlichen, dass ich das auch wirklich will. Wenn meine Teammitglieder dann sagen, ey, heute hast du wieder mich ordentlich zusammengestaucht, dass ich dann eben das annehme und sage, oh, okay. Tut mir leid, werde ich besser machen morgen oder beim nächsten Mal. Und ich glaube, das sind diese kleinen Schritte, die ne, wir nach vorne gehen können, um dann vielleicht auch vom cholerischsten Chef ever zu einem Chef zu werden, der psychologisch sichere Räume schafft.
Sehr schön zusammengefasst und gerade jetzt, wo wir schon am Ende von dieser Folge sind, finde ich auch so wichtig, diese innere Wille auch in sich haben und auch diese Ehrlichkeit, dass ich das möchte, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann für einem Team, wenn eine Führungskraft ein Tag so ist und ein Tag anders ist oder vielleicht stündlich, also diese unvorsehbare Verhalten von Führungskraft, glaube ich, ist auch ein Aspekt von Fällen der psychologischen Sicherheit für ganzes Team.
Ja, und vielleicht noch so als kleiner, als kleines Mitgebsel aus dieser Folge. Wenn es mir nämlich gelingt, psychologische Sicherheit im Team zu schaffen, dann schaffe ich dadurch natürlich auch positive Emotionen bei den Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Und dadurch erweitern sich Handlungsspielräume für alle im Team. Und dadurch wieder erleben wir wieder mehr positive Emotionen, weil wir ja viel erfolgreicher sind als bisher. Und daraus übrigens werden die Handlungsspielräume wieder größer werden. Und wir haben viel mehr Raum auch für unsere Ideen, die wir vielleicht neu einbringen können in unser Team. Und daraus entstehen schon wieder positive Emotionen. Und also ich könnte das jetzt noch stundenlang genauso weitererzählen, weil es ist ein sich immer wieder bedingende Aufwärtsspirale in diesem Fall, die dann dazu führt, dass wir aus dieser psychologischen Sicherheit immer mehr psychologische Sicherheit schöpfen und dann ja solche Räume entstehen, wie wir sie ja oft auch in dieser Bubble der positiven Psychologie erleben, dass wir mit vollkommen fremden Menschen zusammentreffen, das allererste Mal in unserem Leben und zugleich das Gefühl haben, ich kann hier sein, wie ich bin und wer ich bin. Und ich werde auf gar keinen Fall deswegen sofort aus dieser Gruppe verstoßen werden, weil das ist ja eine unserer größten Ängste übrigens als Menschen, aus der Gruppe verstoßen zu werden.
Melanie, ich hoffe, wir haben mit dieser Folge Einblicke in die psychologische Sicherheit gegeben, Ideen davon gegeben oder vielleicht auch so Reflexionen gegeben, wo die Leute für sich jetzt im Umfeld schauen und überlegen für sich, ja, habe ich diese psychologische Sicherheit in meiner Arbeit, in meiner Familie, mit meinen Freunden oder was kann ich ändern, damit diese psychologische Sicherheit tatsächlich da ist. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir drüber zu sprechen.
Mir auch. Mit dir.
Mit dir.
Weil wir auch so einen schönen, sicheren Raum füreinander immer schaffen. Was machen wir jetzt eigentlich, wir beide?
Wir machen jetzt ganz sicher die Klappe zu.
Und das war's schon wieder für diese Folge vom MMPP-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns und lass gerne eine Bewertung da.
Oder teile deine Gedanken und Anregungen mit uns auf LinkedIn.
Ganz genau.
Bis zur nächsten Folge.
Bleib neugierig.
Tschüss.